hören den Springer Medizin Podcast.
Schön, dass Sie bei dieser Folge zuhören. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Eine gesunde Ernährung kann vor allem präventiv viel bewirken. Bei Krebs oder kardiovaskulären Erkrankungen ist das viel im Gespräch. Aber wie sieht es bei neurologischen Erkrankungen aus, wie Parkinson oder Alzheimer zum Beispiel? Dazu hat mein Kollege Eduardo Fernandez-Tenialo-Ramminger ein wirklich interessantes Gespräch geführt. Darin hat er die Frage geklärt, wie genau eine gesunde Ernährung in diesem Kontext aussehen sollte. Und nicht nur präventiv hat die Ernährung Einfluss, auch den Verlauf von neurologischen Erkrankungen kann eine hirngesunde Ernährung positiv verändern. Und damit übergebe ich.
Ich begrüße als Interviewpartner Herrn Professor Dr. André Sebaljus Baumann, Chefarzt an der Parkinson-Fachklinik an der Schönklinik München-Schwabing. Ja, hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was versteht man denn unter einer gehirngesunden Ernährung?
Gut, also ich meine, wir sind, was wir essen letztlich, gut, zu einem gewissen Grad. Und wir wissen schon seit den ersten epidemiologischen Studien, also den Framingham-Studien aus den 50, also ja, das ging ja Ende der 40er Jahre los, 50er Jahre, dass Ernährung einen bedeutenden Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunächst einmal hat. Da fiel auf eben, dass die amerikanische Ernährung, so wie wir sie kennen, eben reich an gesättigten Fettsäuren, an Fetten überhaupt, an Süßigkeiten, an rotem Fleisch, dass das ungesund ist und mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. Und in dem Zusammenhang hat man auch festgestellt, dass eben nicht nur Herzinfarkte, sondern eben auch Schlaganfälle mit dieser Ernährung assoziiert sind. Mhm. Das ist sozusagen die Basis, ja, für eine hirngesunde Ernährung, dass man eben sich kreislaufgesund ernährt. In den weiteren Jahren hat man dann eben epidemiologische Untersuchungen durchgeführt und hat festgestellt, dass in Mittelmeerländern solche Krankheiten eben überhaupt Krebs und also Karzinome, aber auch neurodegenerative Erkrankungen weniger häufig vorkommen als in den Ländern, wo eben die klassische amerikanische Ernährung verfolgt wird. Und das ist das, was wir heutzutage als mediterrane Ernährung bezeichnen. Das wäre eine hirngesunde Weise, sich zu ernähren.
Schauen wir mal die häufigen Erkrankungen in der Neurologie an. Das sind ja Schlaganfall, Alzheimer-Krankheit und der Morbus Parkinson. Vor der Alzheimer-Krankheit schützt beispielsweise die MIND-Diät. Was verbirgt sich hinter diesem Akronym und wie wirkt diese Diät?
Also MIND-Diät kann man als eine Variante der allgemeinen mediterranen Diät betrachten. Also ich denke, dass die Vorstellungen zur mediterranen Diät Teil des allgemeinen Kulturguts sind. Und das Akronym heißt Mediterranean-Intervention for Neurodegenerative Delay. Also da ist nochmal ein weiteres Akronym verpackt, nämlich DASH. Das waren letztlich auch Erkenntnisse aus der epidemiologischen Untersuchung von Framingham. Das hat zu DASH geführt, also Dietary Approaches to Stop Hypertension.
Also diätetische Versuche, Hypertonie zu stoppen.
Genau, ja, und das waren die Erkenntnisse, dass eben salzreiche Diät ungünstig ist und das ballaststoffarme Diät ungünstig ist. Und da hat man also praktisch die mediterrane Diät mit der DASH-Diät zusammengeführt. Und da ist der Fokus auf Vollkornprodukte, grünes Blattgemüse, Nüsse, Beeren, Hülsenfrüchte, Olivenöl. Olivenöl ist sowieso eigentlich das essentielle Fett bei der mediterranen Diät. Ob das wirklich das Beste ist, das sei mal dahingestellt. Aber Olivenöl ist, was nämlich auch in diesen mediterranen Ländern als Speisefett in erster Linie verwendet wird, im Gegensatz zu eben den nordeuropäischen Ländern oder Nordamerika, wo eben lange Zeit eigentlich tierische Fette der wesentliche Bestandteil des Fettaufkommens darstellten. Gut, was gibt es denn noch in der Mind-Diät? Fisch ist dann auch wichtig, ein bis zweimal pro Woche idealerweise. Geflügel, Rotwein natürlich in Maßen, nur in Begleitung zu den Mahlzeiten.
Bestimmte Milchprodukte, insbesondere Käse, werden eher kritisch gesehen. Wieso?
Also Käse und also verschiedene Milchprodukte wie Sahne, da haben sie wieder viel Fett, da haben sie gesättigte Fettsäuren und sie haben viele Kalorien. Also Milchprodukte werden in der Mind-Diät nur in dem Sinne gefördert, wenn sie eben fettarm sind.
Und was kann die Mind-Diät leisten?
Also was sie leisten kann, ist eigentlich nur durch Studien belegt. Also immerhin konnte sie in einer Studie zeigen, dass das Risiko, Alzheimer zu entwickeln, erheblich reduziert ist. Wenn ich das richtig erinnere, waren das sogenannte hirngesunde ältere Menschen um die 80 und hat man geschaut, wann konvertieren die in eine Demenz und hat man festgestellt, dass das Risiko um 50% angeblich reduziert werden konnte, wenn man vergleicht die Gruppe, die kaum mit dieser Diät adherent ist und mit der Gruppe, die sehr adherent ist. Selbst der Vergleich zwischen mitteladherent und nichtadherent zeigt auch noch eine erhebliche Risikoreduktion nach dieser Studie, Alzheimer zu entwickeln.
Und ist das noch in anderen Studien ebenfalls bestätigt worden?
In dem Ausmaße wie in dieser Studie nicht, aber es gibt Meta-Analysen, also wenn man auch noch epidemiologische Studien hinzuzieht, die nahelegen, dass eine mediterrane Diät auf jeden Fall günstig ist, das Alzheimer-Risiko und auch das Parkinson-Risiko im Übrigen zu reduzieren.
Werbung. An alle Ärztinnen und Ärzte unter Ihnen hier ein Fortbildungstipp auf springermedizin.de. Im Webinar zu Clusterkopfschmerzen und Migräne diskutieren drei Experten wichtige Aspekte rund um Diagnostik und Therapie. Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf dieses und viele weitere Webinare unter springermedizin.de/Webinare.
Alzheimer und Parkinson sind im Gegensatz zum Schlaganfall ja neurodegenerative Erkrankungen. Was zeichnet diese Gruppe aus und welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Erkrankungen?
Also neurodegenerative Erkrankungen sind Erkrankungen, die gekennzeichnet sind durch einen langsamen, stetigen Untergang, der schleichend vonstatten geht von Zellen und der dann Symptome verursacht. Also bei Alzheimer, wo dann der Untergang diffuser im Hirn stattfindet, als bei der klassischen Parkinson-Krankheit, wo vor allen Dingen die dopaminergen Zellen zunächst in der schwarzen Substanz im Hirnstamm betroffen sind. Das ist das Kennzeichnen der neurodegenerativen Erkrankung, also eine Apoptose von bestimmten Zellen mit Folgen auf den Hirnstoffwechsel. Bei der Alzheimer-Erkrankung haben wir ähnlich wie auch bei der Parkinson-Erkrankung es mit bestimmten Proteinen zu tun, die anfallen und die letztlich nicht abgebaut werden können. Bei Alzheimer ist es das Amyloid, bei Parkinson das Synuklein und das führt zu Proteinablagerungen, die dann diesen Zelluntergang einleiten.
Es gibt ja auch Hinweise aus Studien, dass sich eine sehr strenge hirngesunde Ernährung positiv auf den Krankheitsverlauf einer bereits bestehenden Erkrankung, wie zum Beispiel Alzheimer, auswirkt. Wie ist das denn bei Parkinson? Kann man denn schon bei den ersten Symptomen etwas tun? Bei manchen Menschen mit Parkinson beginnt die Krankheit ja zunächst im Darm. Verstopfung ist dann ein häufiges Symptom. Die eigentlichen neurologischen Symptome treten ja oft erst Jahre später auf, wie zum Beispiel Tremor oder Bradykinese.
Gut, also Sie sprechen da ein sogenanntes voreilendes Symptom an, die bei Parkinson-Patienten in der Tat viele Jahre vor der Erkrankung vorliegt. Aber Obstipation ist natürlich ein sehr unspezifisches Symptom. Wir wissen allerdings, dass es noch andere Symptome gibt, die eventuell auf ein präklinisches Parkinson-Syndrom deuten können.
Zum Beispiel?
Das wäre zum Beispiel Riechstörungen oder der sogenannte Gewaltschlaf, also REM-Schlafverhaltensstörungen. Das ist dann schon sehr spezifisch. Eine isolierte REM-Schlafverhaltensstörung konvertiert ja praktisch zu 100% innerhalb 10 bis, aber auch bis 20 Jahren, wenn man das erlebt, in eine Synuklinopathie. Das muss nicht nur Parkinson, die klassische Parkinson-Krankheit sein, es kann auch die Multiple System Atrophie sein oder eine diffuse Lewy Body Erkrankung. Das wären Symptome, die der Krankheit vorausgehen, und das wird man eigentlich nur dann in Erwägung ziehen, wenn zum Beispiel Personen schon Parkinson-Krankheit verwandten ersten Grades, wenn da Parkinson auftritt, dann wird man eben schauen, ob hier vielleicht vorbeugende Maßnahmen hilfreich sind. Da wäre auch Diät ein Thema, zum Beispiel der Gründer von Google, Sergey Brin. Der hat ein bestimmtes Gen, seine Mutter hatte Parkinson. Bei ihm hat dieses Gen die Bedeutung, dass er ein 80-prozentiges Risiko hat, mit 65 Jahren die klassische Parkinson-Krankheit zu entwickeln. Und er selbst sagt, dass ist eine wertvolle Information, weil dann kann er sich darauf einstellen und verweist zum Beispiel auf eine gesunde Ernährung und auf Sport, auf Lebensweisen, die das Ausbrechen der Parkinson-Krankheit hinauszögern können.
Und welche Ernährung sollte man bei der manifesten Parkinson-Krankheit wählen?
Also bei der manifesten Parkinson-Krankheit gilt es, ein Problem zu umgehen, das ist die Verstopfung. Also Obstipation, das tritt bei praktisch allen Patienten irgendwann auf und kann wirklich auch sehr hartnäckig sein. Und das ist mit einer ballaststoffreichen Ernährung zu erzielen. Man kann auch probiotische Nahrungsmittel versuchen, aber wichtig ist ballaststoffreiche Ernährung und viel Flüssigkeit. Dann kommt bei Parkinson noch ein anderer Aspekt hinzu, nämlich die Medikation, das Levodopa. Und Levodopa, das ist das grundlegende Medikament bei Parkinson, die absolute Referenz. Das ist wie das Insulin beim insulinpflichtigen Diabetiker. Und das Levodopa ist eine nicht essentielle Aminosäure. Also man kann fast sagen, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, weil es ist sogar in der Nahrung enthalten. In Muscheln ist es in hoher Konzentration, in Hülsenfrüchten. Und um aufgenommen zu werden, braucht dieses Levodopa einen Transporter, um aus dem Darmlumen in das Blut zu gelangen. Und gleichzeitig auch vom Blut über die Blut-Hirn-Schranke in das Hirn. Und dieser Transporter wird auch von anderen ähnlichen Aminosäuren wie das Levodopa gebraucht. Also insofern entsteht da, wenn man andere Aminosäuren, also ähnliche Aminosäuren, sind nicht alle Aminosäuren, im Darm hat, dann gibt es da einen Stau in der Aufnahme. Und ähnlich auch, wenn diese Aminosäuren im Blut zirkulieren, gibt es einen Stau an der Blut-Hirn-Schranke. Hinzu kommt, dass die Medikation eben auch erstmal geschluckt werden muss. Also es muss geschluckt werden, die muss dann durch den Magen gehen und durch den Magen in den Zwölffingerdarm, also ins Duodenum. Und das Levodopa wird eben proximalen Dünndarm im proximalen Jejunum vorwiegend aufgenommen worden. Es muss also erstmal dorthin gelangen, um aufgenommen zu werden. Also es hat einige Hürden zu überwinden, um ins Hirn zu gelangen. Das heißt also, alles, was sozusagen den Magen möglichst rasch frei macht, ist günstig, damit das Levodopa besser wirken kann, also schneller wirken kann. Dann muss man zusehen, dass Proteine, die ja dann durch die Verdauung in Aminosäuren zerfallen, dass die nicht konkurrieren.
Deshalb auch die Verordnung, dass es mindestens eine halbe Stunde vor der Mahlzeit eingenommen werden soll oder anderthalb Stunden danach.
Genau, das ist eine Empfehlung, wobei diese Empfehlung eigentlich nicht sehr datengestützt ist. Und man muss auch sagen, wenn Sie einen Schweinebraten essen, dann bleibt der viel länger im Magen als nur diese anderthalb Stunden.
Wie lange ungefähr?
Also das kann bis zu 8 Stunden gehen, ja. Das kommt drauf an. Also Parkinson-Patienten haben auch noch das Problem, dass die Magenentleerung verlangsamt ist oder dyskoordiniert und dass eben viele Sachen dann eben auch zu lange im Magen drin bleiben. Ich meine, aus dem Grund sind auch, wenn dann die Parkinson-Patienten in dieses Stadium der Wirkfluktuation rutschen, wo eben die Aufnahme von dem Levodopa ein erheblicher Faktor ist für die Entwicklung dieser Wirkungsfluktuation, On-Off-Phänomen. In diesem Stadium bemüht man sich eben, andere Wege zu gehen. Also es gibt dann Medikamentenpumpen oder es gibt auch Medikamente, die zur Bedarfseinnahme gedacht sind, sozusagen, dass man den Magen-Darm-Trakt umgeht.
Jetzt haben Sie bereits die Off-Phasen erwähnt. Können Sie noch einmal erklären, was sich hinter diesem Phänomen verbirgt?
Off-Phasen sind Zustände, bei denen Levodopa nicht in dem gewohnten Maße wirkt. Das macht sich zunächst bemerkbar mit einer verzögerten Wirkdauer von dem Levodopa. Also wenn anfänglich beim unkomplizierten, typischen Patienten 3 Gaben während der Wachzeit ausreichen und der Patient eigentlich einen stabilen Zustand hat über den Tag, kann es dann schon nach 2, nach 5 Jahren zu diesen Schwankungen kommen, dass er merkt, oh, jetzt fehlt mir was, jetzt muss ich die nächste Tablette einnehmen. Dann sprechen wir vom Wearing Off, also Ausschleifen der Wirkung. Wie begegnet man dem, dass man dann anstatt 3 Einnahmezeitpunkte am Tag 4 hat, dann vielleicht 5. Aber dann kommen Sie ja schon in Schwierigkeiten mit dieser Regel mindestens eine halbe Stunde vor und anderthalb Stunden nach einer Mahlzeit.
Also dann ist die Mahlzeiteinnahme wirklich sehr komplex.
Genau. Und das ist, muss man auch sagen, viele Patienten fixieren sich dann daran und denken dann nur noch in Mahlzeiten und Levodopa-Einnahme. Das ist natürlich nicht förderlich für die Lebensqualität. Also zunächst einmal ist wichtig, dass Patienten herausfinden, wie abhängig sind sie denn von diesen Karenzzeiten. Ist es wirklich für sie etwas, was den Levodopa-Effekt sehr schmälert oder nicht? Und viele Patienten haben auch nicht diese sehr akute Levodopa-Wirkung, verspüren das gar nicht mal. Für diese Patienten ist diese Empfehlung dann auch zu relativieren. Also wir reden bei dieser Empfehlung von Patienten, die spüren, dass Levodopa kommt und dass, wenn sie dann eine Bratwurst essen, danach wirkt das Levodopa so gut wie nicht mehr. Also bei diesen Patienten sind diese Karenzzeiten sehr wichtig. Ja, und dann muss man zusehen, wie man da herumkommt. Also ein Weg, das zu verbessern ist, dass man kleine Mahlzeiten zu sich nimmt, dass man die Proteinzufuhr eben nicht jetzt morgens gleich mit Käse und Wurstbrot und Hüttenkäse beginnt, sondern dass man schaut, ob man nicht die Proteine dann vielleicht in eine weniger kritischere Tageszeit verschiebt, zum Beispiel an den in den Abend. Das wäre eine Art der Proteinredistributions- oder Proteinumverteilungsdiät. Aber man muss es eben mit Augenmaß betreiben, weil ansonsten gibt es viele Patienten, die meinen, dass Proteine prinzipiell schlecht sind, die vermeiden Proteine und das gerade bei einer Erkrankung, die dann im weiteren Verlauf mit Gewichtsverlust und Sarkopenie, also mit Muskelmassenverlust einhergeht, ist dann echt problematisch.
Und das ist ja auch wirklich ein wahnsinniger Zwiespalt zwischen irgendwie richtig handeln und jetzt zum Beispiel Lebensfreude, die mit Essen was zu tun hat.
Ja.
Was raten Sie Patienten und Patientinnen mit Parkinson in dieser Hinsicht?
Zunächst einmal, wenn man Freude am Essen hat, dann soll man sich die nicht nehmen lassen. Und man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, wenn mir ein Schweinsbraten wichtig ist, dann kann ich das auch essen. Aber da muss ich vielleicht, wenn ich zu diesen fluktuierenden Parkinson-Patienten gehöre, die On- und Off-Phasen, also Phasen von guter und schlechter Symptomkontrolle während des Tages erleben, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich danach eben ins Off komme und dass dann die weiteren Tabletten vielleicht für eine Zeit lang, also während des Tages, am Nachmittag, nicht wirken. Aber das ist nicht etwas, was nachhaltig eine Gefahr darstellt, sondern das Einzige, was man macht, man schmälert die unmittelbare symptomatische Wirkung von dem Levodopa. Darüber hinaus gibt es allerdings auch viele Möglichkeiten, sich so zu ernähren, dass das Levodopa gut wirkt. Also ich darf wieder an die mediterrane Diät erinnern. Denken Sie an Humus. Da gibt es auch Proteine in den Kichererbsen. Also daraus wird ja Humus hergestellt. Aber das ist etwas, was leicht verdaulich ist und was auch relativ rasch durch den Magen geht. Es gibt in der Zwischenzeit auch ein Kochbuch, das heißt Gut Essen, Parkinson, 120 Rezepte, die medikamentöse Therapie unterstützen und den Körper beweglich halten.
Das ist ja auf jeden Fall spannend. Fallen Ihnen Beispiele aus Ihrer Praxis ein? Mich würde interessieren, wie die unterschiedlichen Menschen dann damit umgehen.
Also ich kann mich zum Beispiel an einen Patienten erinnern, der kam aus Niederbayern in die Sprechstunde und der wollte eigentlich jedes Mal, wenn er nach München fährt, also im Augustiner, essen gehen vor der Sprechstunde. Und seine Leibspeise war ein Schweinebraten. Und es war einmal so, dass er dadurch so ins Off gekommen ist, dass er nur mit extremer Hilfe mit Taxi und zwei Angehörigen dann hierher gebracht wurde, während er am Vormittag vollkommen normal gehen konnte, ohne irgendeine Unterstützung. Oder ich kann mich an eine Ordensschwester erinnern, die eben erzählte, dass sie immer freitags eine besonders hartnäckige Off-Phase entwickelte. Und die hielt auch nicht so lange an, aber die war besonders hartnäckig. Warum wohl? Weil es eben freitags Fisch gab zum Mittagessen.
Aber das ist schon sehr plastisch, ne? Wenn Schluckstörungen hinzukommen, die ja häufiger bei Parkinson vorkommen, wie gehen Sie da vor?
Also Schluckstörungen gehören erst einmal abgeklärt. Das ist ein Zeichen, wenn es früh im Rahmen des Parkinson-Auftritts nicht mit der klassischen Parkinson-Krankheit kompatibel ist. Also bei der klassischen Parkinson-Krankheit tritt es erst spät im Verlauf auf. Man muss schauen bei den Patienten, ob die Medikation auch richtig dosiert ist. Manchmal ist es so, dass die Schluckfrequenz nachlässt und das ein Unterdosierungsphänomen darstellt. Das merkt man bei Patienten, die zum Beispiel nach einer gewissen Zeit sich wieder vorstellen und dann über Speichelfluss klagen. Speichelfluss ist nicht etwas, was auf eine vermehrte Speichelproduktion zurückzuführen ist, sondern auf ein vermindertes Abschlucken des Speichels.
Mhm.
Gut, wenn man das jetzt alles geklärt hat, dann ist Sprech- und Schlucktherapie oder die Logopädie dran, das zu untersuchen, das Ausmaß festzustellen, weil Schluckstörungen sind dann auch ein Risiko für Aspirationspneumonien. Bei Parkinson kann man das nicht so leicht nur anamnestisch erfahren, weil die meisten Parkinson-Patienten antworten, wenn man sie fragt, haben sie Schluckprobleme, dann sagen die erstmal nein. Auch wenn sie sogar schon eine Aspirationspneumonie hatten. Aber wenn dann die Dysphagie richtig diagnostiziert worden ist, also gibt es Training, es gibt bestimmte Manöver, die man beim Schlucken beachten kann. Und darüber hinaus hat man die Möglichkeit, die Kost anzupassen. Das heißt, eben im Extremfall pürierte Kost oder bei Flüssigkeiten, dass man Flüssigkeiten andickt, dass man Wasser nur als Sprudelwasser zu sich nimmt. Das wären Strategien, um bei Dysphagie therapeutisch aktiv zu werden.
Dopaminagonisten, die ja ebenfalls bei Parkinson häufig gegeben werden, können als Nebenwirkung Impulskontrollstörungen auslösen. Die Betroffenen leiden zum Beispiel unter Essanfällen. Was müssen die Patientinnen und Patienten wissen? Wie unterstützen sie die Betroffenen?
Also Essattacken treten auf im Rahmen von Impulskontrollstörungen, die vor allen Dingen mit Dopaminagonisten in Verbindung gebracht werden. Sie sind eine Form der Impulskontrollstörung. Sie gehen auch häufig einher oder treten gleichzeitig auf mit gesteigerter Libido, manchmal auch mit Verlust der Impulskontrolle beim Kaufen oder beim Spielen. Es kann ins Extreme gehen, dass Patienten sogar ihr Vermögen verspielen oder hypersexuell werden, sodass Ehen kaputt gehen. Da ist das zwanghafte Essen oder diese Essattacken fast harmloseres Problem, aber es wird oft übersehen, weil der Zusammenhang zwischen dem Medikament und dem Essverhalten nach ein paar Jahren nicht mehr hergestellt wird. Es beginnt schleichend und manchmal erfährt man tatsächlich, dass der Patient sagt, ja, also das fing an, als ich die Dosis von diesem Dopaminagonisten gesteigert habe. Manchmal gehen auch noch andere Probleme von Dopaminagonisten da einher. Ödeme können entstehen oder auch Somnolenz, also Tagesschläfrigkeit. Was macht man mit denen? Also die Lehrmeinung ist, dass man die Dopaminagonisten reduzieren muss, im Extremfall sogar absetzen muss und die Dopaminersatztherapie in eine Levodopa-Monotherapie überleiten sollte. Darüber hinaus geht es auch darum, Bewusstsein zu schaffen, also die Patienten darauf aufmerksam machen, dass das auftreten kann. Bei Verschreiben dieser Medikamente sollten die Patienten auch aufgeklärt worden sein. Und wenn das nicht hilft, dann ist Verhaltenstherapie angesagt. Aber das Problem, dass sozusagen dieses Binge-Eatings, das lässt sich im Vergleich zu den anderen Impulskontrollstörungen leichter angehen. Jetzt hat man ja auch noch die Möglichkeit, mit GLP-1-Agonisten einzugreifen, wenn wirklich diese Patienten viel Gewicht gewonnen haben. Vor allen Dingen Diabetes ist bei Parkinson häufiger als bei Nicht-Parkinson-Betroffenen, umgekehrt auch. Also Diabetiker haben ein höheres Risiko, Parkinson zu entwickeln. Insofern ist dann auch die Indikation schon gegeben und auch die Verschreibung dieser GLP-1-Agonisten leichter.
Stehen die Heißhungerattacken bei Parkinson denn in irgendeinem Zusammenhang mit Diabetes?
Also ich glaube nicht, dass das sozusagen die Ursache für den Diabetes bei Parkinson-Patienten ist. Also es geht da schon in komplexe zellphysiologische Vorgänge rein. Deswegen werden ja auch GLP-1-Agonisten bei Parkinson untersucht. Und es gibt bemerkenswerte positive Studien, die sogar einen krankheitsverlaufsmodifizierenden Effekt nahelegen. Warum das so ist, das ist letztlich nicht geklärt.
Ja. Also man weiß gar nicht, wie das zusammenhängt.
Also der Glukosestoffwechsel, der spielt eine Rolle bei dem Zelluntergang von dopaminergen Neuronen. Deswegen gibt es ja auch Bestrebungen, zum Beispiel eine ketogene Diät einzuführen. Es gibt zwar wenig Untersuchungen, aber unter Patientenkreisen kursiert das. Und tatsächlich gibt es schon einige Daten, die das nahelegen, dass zu viel Glukose ungünstig ist für Zellen. Insbesondere für Zellen wie die dopaminergen Zellen, die einen hohen Energiebedarf haben. Deswegen auch die Empfehlung, aeroben Sport zu betreiben, weil das ist wiederum auch eine Art, Glukose zu reduzieren und diese Zellen eben über den Abbau von Fetten zu ernähren.
Jetzt haben wir eine ganze Weile gesprochen. Haben wir was vergessen? Was möchten Sie noch sagen?
Aber vielleicht noch eine Message, weil wir sehen jetzt wirklich so dann Proteinphobiker, ja, weil die lesen das auch und in der Packungsbeilage steht das drin, also möglichst nicht Proteine sollten dann nicht gegessen werden, wenn das Levodopa eingenommen wird. Man muss wirklich sich erst einmal fragen, wie wirkt Levodopa bei einem? Wie spürt man das? Und dann ausprobieren, was geht mit Mahlzeiten. Ich meine, manchmal ist es so, dass das Levodopa sogar mit etwas mit einem Keks, mit einer Mini-Mahlzeit manchmal sogar noch besser wirkt, weil nämlich dann der Magen in Gang kommt und auch den Stoff weitergibt an den Dünndarm, wo er aufgenommen wird. Das wäre mir wichtig, dass man eben aus diesen Empfehlungen nicht zu einem Proteinphobiker wird. Und Sie haben mich vorhin gefragt, ob wir noch etwas vergessen haben. Also ich meine, ein großer Teil der Wirkungsfluktuationen haben damit zu tun, dass die Nahrung mit der Aufnahme von Levodopa interferiert, die verlangsamt die Magenentleerung. Diese Wirkungsfluktuationen begegnet man dann mit einer Erhöhung der Dosierfrequenz, aber das haben wir ja besprochen. Also wenn Sie das dann mehr als 5-mal geben, dann können Sie diese Karenzzeiten ja gar nicht mehr einhalten. Und ab 5 Einnahmezeitpunkte, also wenn 5 Einnahmezeitpunkte von Levodopa nicht ausreichen, um den Patienten gut über den Tag zu bringen, sodass also weiterhin Off-Zeiten bestehen oder Phasen von dem Gegenteil manchmal, von Überbewegung, weil eben Patienten zu viel Levodopa einnehmen, um zu vermeiden, dass sie ins Off kommen, dann gibt es auch Möglichkeiten einzugreifen. Also dann gibt es eben die geräteunterstützten Verfahren, Medikamentenpumpen, wo der Dopaminersatzstoff kontinuierlich in die Haut infundiert wird. Oder es gibt auch noch die tiefe Hirnstimulation, die für diese Patienten in Frage kommt. Außerdem kann man bei diesen Wirkungsfluktuationen, wenn sie beginnen und wenn die Patienten auch das machen wollen und sozusagen sich selbst helfen wollen, also auch Selbstmanagement übernehmen, dann haben wir On-Demand-Medication, also sozusagen Medikation für den Bedarf zur Verfügung. Man kann Levodopa inhalieren oder es gibt einen anderen Dopaminersatzstoff, den man sublingual unter der Zunge zergehen lässt. Und damit umgeht man den Magen-Darm-Trakt und erreicht eine schnellere Wirksamkeit von dem Levodopa oder kann solche Off-Phasen überbrücken, die zum Beispiel durch die Nahrungsaufnahme ausgelöst werden?
Das ist wirklich toll. Also ich erinnere mich, 1993, wo ich Staatsexamen hatte, wurde ich auch über Parkinson geprüft. Und damals wusste man viel weniger darüber und hatte auch deutlich weniger Behandlungsalternativen.
Ja, es ist zu einer sehr komplexen Erkrankung geworden. Ich meine, es ist auch eine Erkrankung, die lange geht. Also die geht über 3 Jahrzehnte. Mhm. Ja, also wenn sie so im typischen Alter beginnt, um die 55, gut 65 dann vielleicht nicht mehr 3 Jahrzehnte, aber trotzdem, also es geht lange. Ja, und es gibt sehr viele Möglichkeiten einzugreifen und auch vieles falsch zu machen, ja.
Ja, dann hoffen wir, dass diese Folge dabei hilft, es besser zu machen. Vielen herzlichen Dank für das informative und spannende Interview.
Das war ein sehr schönes Gespräch, finde ich, das total viele Aspekte abgedeckt hat. Wie immer gibt es auch noch etwas für Lesebegeisterte unter Ihnen in den Shownotes und auf springermedizin.de. Dort können Sie sich, wenn Sie im medizinischen Umfeld arbeiten, auch kostenfrei registrieren. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.